Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass Sie gekommen sind und an diesem mehr oder weniger schönen Spätsommerabend trotzdem zu diesem doch vielleicht relativ trockenen Thema gekommen sind. Das freut mich sehr. Ich komme von der Ostsee, bin heute mit dem Zug hier hingekommen nach Mannheim. Auf dem Weg bin ich durch Frankfurt gefahren und das ist unübersehbar. Man fährt an der Skyline von Frankfurt vorbei. Sie kennen das alle, das Bankenviertel. Und dann kommt man immer noch mal so ins Grübeln, vielleicht ich jetzt besonders, weil ich zu diesem Thema geschrieben habe. Was ist das eigentlich, dass die höchsten und bedeutendsten Häuser in einer großen Stadt sämtlich Banken sind? Was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus? Was geht hier eigentlich vor? Hier in Mannheim ist es ein bisschen anders. Ich habe vorhin einen kleinen Rundgang durch die Stadt gemacht, bin heute das erste Mal in Mannheim. Hier ist es noch etwas traditioneller, was die Bebauung angeht, aber in Frankfurt sieht man das eben sehr stark. Als ich das Buch geschrieben habe, das war vor 2 Jahren, habe ich mich eigentlich gefragt, okay, wir wissen, alle Banken haben eine sehr große Rolle in unserer Gesellschaft. Sie sind sehr mächtig, das ist bekannt. Ich habe mich gefragt, woran liegt das genau? Worin liegt genau die Macht der Banken? Und das wollte ich untersuchen und dazu recherchieren. Und Sie sehen den Untertitel, also das ist der Titel des Buches und auch der Untertitel des Buches, Banken, Demokratie und Täuschung. Mag der ein oder andere sich wundern, nanu, Banken und Demokratie, Täuschung, wieso denn das? Wer täuscht denn da? Für mich waren das 3 Begriffe, die sehr stark miteinander zusammenhängen. Also das sind Überlegungen, Fragen, um die es heute Abend auch gehen soll. Inwieweit haben wir eine Demokratie? Inwieweit wird getäuscht? Inwieweit täuschen Banken vielleicht auch? Oder nicht nur vielleicht, sondern einiges ist ja auch wirklich erwiesen. Ja, darum soll es heute Abend gehen. Und ich will mal mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Was ist eine Bank? Sie sehen hier wieder die Towers der Deutschen Bank in Frankfurt. Ja, was ist eine Bank? Natürlich, wenn man vom Schulwissen ausgeht, eine Bank verleiht Geld, hilft der Wirtschaft, dass sie Unternehmen, dass sie investieren kann, dass sie das Unternehmen sich gründen können. Ja, wie würde man es noch beantworten? Was ist eine Bank? Ja, sie hilft der Volkswirtschaft, man kann Gelder anlegen, sicher verwahren. Okay, aber warum wird eine Bank eigentlich gegründet? Was steckt dahinter? Was ist eigentlich die Idee der Institution Bank? Und da wird es doch ein bisschen abstrakter. Und man könnte diese Frage vielleicht so beantworten, dass eine Bank eine Vereinigung reicher Leute erstmal ist, die gemeinsam gewinnträchtig investieren wollen. Also das ist ja auch, damit sage ich jetzt nichts Neues, Banken sind keine gemeinnützigen Vereine. Die Deutsche Bank heißt nicht Deutsche Bank e.V., sondern Deutsche Bank AG, das hat auch einen Grund. Und es ist tatsächlich, wenn man mal in die Geschichte zum Beispiel der Deutschen Bank gucken, einfach mal ein kleiner Exkurs, die Deutsche Bank wurde 1870 gegründet. Das ist ungefähr die Zeit, als auch das Deutsche Reich gegründet worden ist. Das war nur ein Jahr später. Das war eine sehr kriegerische Zeit. Um einen kleinen Hintergrund, viele wissen es, Preußen hatte Kriege geführt gegen Österreich, gegen Dänemark, nur wenige Jahre zuvor. 1871 war der große Krieg gegen Frankreich und daraus ging ja dann überhaupt erst das geeinte Deutsche Reich hervor. Und in dieser bewegten Zeit gründete sich die Deutsche Bank. Aber wer hat die eigentlich gegründet? Das waren Privatbankiers, die sich zusammengeschlossen haben. Das ist das Gründungskomitee, ich habe hier mal die Namen aufgeführt. Das wird heute niemand mehr was sagen, aber man kann sich's ruhig mal angucken. Also Bankhaus Schickler Berlin, weitere Bankhäuser aus Berlin, aus Köln eine Bank, aus Frankfurt, aus Stuttgart. Und das waren alles Privatbankiers, hier 9 Privatbankiers, die sich eben entschlossen haben, sich zusammenzutun, um gemeinsam international zu investieren. Und einer der Hintergründe war, dass man unabhängiger werden wollte vom Finanzplatz London, der damals sehr dominant gewesen ist. Und das ist also der Beweggrund, diese Deutsche Bank zu gründen. Und diese 9 Herren, die haben also eine Denkschrift verfasst, 1869, ein Jahr vor Gründung der Bank, wo sie dargelegt haben, was sie eigentlich vorhaben und wie das gedacht ist. Und daraus mal ein kleines Zitat, wo man so ein bisschen sieht, in welchem Geist das damals passiert ist. Da schreiben die Herren: Die deutsche Flagge trägt den deutschen Namen jetzt in alle Weltteile. Hier wäre ein weiterer Schritt getan, dem deutschen Namen in ferneren Gegenden Ehre zu machen und endlich Deutschland auf dem Felde der finanziellen Vermittlung eine Stellung zu erobern, angemessen derjenigen, die unser Vaterland bereits auf dem Gebiet der Zivilisation, des Wissens und der Kunst einnimmt. Aber nicht ausschließlich deutsche Mitwirkung braucht dies Unternehmen zu stützen, das sich auf den kosmopolitischen Standpunkt stellen sollte. Also zwei Bemerkungen dazu. Man merkt einmal dieses übergroße, ja fast schon missionarische Selbstvertrauen, was daraus spricht. Es ist ja auch die Zeit, wo Deutschland Kolonien hatte, darf man auch nicht vergessen. Und aus dem Schlusssatz, da merkt man eben ganz klar raus, das ist eigentlich der Gedanke der Globalisierung. Und das ist 1870. Ja. Also die Deutsche Bank ist keine deutsche Bank, sondern eine Bank, die sich auf den kosmopolitischen Standpunkt, also auf den internationalen Standpunkt stellen sollte und nicht nur ein deutsches Unternehmen sein soll. Also man muss nicht denken, dass das nur Übertreibungen der letzten 20, 30 Jahre wären, dass die Deutsche Bank im großen Casino mitdreht, sondern das ist seit der Gründung der Deutschen Bank der Geist einer solchen Bank. Und das betrifft mehr oder weniger alle großen Banken. Ja, jetzt gibt es den berühmten Begriff systemrelevante Banken. Wir kennen es alle, haben es schon tausendmal in den Zeitungen gelesen, in den Nachrichten gehört. Too big to fail. Also zu groß, um zu scheitern, ist das wirklich so? Und das Foto zeigt hier die Banken Skyline von London, Vordergrund die Themse und einige der größten Banken der Welt. Citibank, HSBC, Barclays, zwei große britische Banken. Ja, was bedeutet das eigentlich? Lassen Sie uns da vielleicht einen Moment drüber nachdenken. Too big to fail. Was heißt das? Wenn Unternehmen so groß sind, dass man es sich nicht erlauben kann, dass sie scheitern, dann sind ja im Grunde die Spielregeln einer Marktwirtschaft außer Kraft gesetzt, beziehungsweise sie gelten für diese Akteure nicht. Das heißt im Grunde, wenn man es zu Ende denkt, dass diese Akteure außerhalb des Spieles sind und über dem Spiel stehen. Und das ist eigentlich das, was in diesem Satz drin steckt, der so oft gesagt wird, ja, und der halt sehr fragwürdig ist und wo man wirklich sich im Moment mit befassen muss und gerade auch mit dem Wort systemrelevant, wo sich ja auch schon viele dran gestoßen haben und wo viele ein ungutes Gefühl dabei haben und zu Recht fragen, ja, warum systemrelevant, warum ist nicht mein mittelständischer Betrieb systemrelevant, warum nur diese großen Banken? Ja, um welche Banken geht es hier überhaupt? Da gibt es eine Liste, denn dieser Begriff, der wird nicht nur informell verwendet, sondern das ist ein ganz offizieller Begriff. Die G20 hat in der Finanzkrise 2009 eine Institution gegründet, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Das war zumindest der Anspruch. Und die heißt Financial Stability Board. Und die veröffentlichen jedes Jahr eine Liste mit den systemrelevanten Banken der Welt, die sie so definieren. Und ich habe hier einfach mal die 10 Banken an der Spitze rausgesucht. Das ist jetzt die letzte Liste Ende letzten Jahres veröffentlicht worden. Ende diesen Jahres wird sie wieder aktualisiert. Ja, wir können das durchgehen. Das sind im Grunde die größten Banken der Welt, wenn man es so nimmt. Citigroup, JP Morgan, Bank of America, drei große amerikanische Banken. BNP Paribas, die größte französische Bank, Deutsche Bank. HSBC Barclays, die größten britischen Banken. Credit Suisse aus der Schweiz. Goldman Sachs, sehr bekannt für die ganzen politischen Verwicklungen aus den USA. Und aber auch Industrial and Commercial Bank of China, also China ist auch mit dabei. Es gibt eine ganze Reihe sehr große, weltweit bedeutende chinesische Banken, die noch nicht so bekannt sind, aber China ist da ganz stark am Aufholen. Das sind jetzt also, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Liste. Die Liste ist wesentlich länger, das sind jetzt nur mal die 10 größten Banken, die offiziell von den G20 als systemrelevant bezeichnet werden, was also heißt, diese Banken dürfen quasi nicht pleite gehen oder die Staaten lassen es nicht zu, dass diese Banken pleite gehen. Ja, was sind die Gründe? Das hat man ja auch schon öfter mal gehört. Die Größe natürlich, die Verflechtung der Banken untereinander. Das heißt, wenn eine Bank scheitert, haben die anderen in diese Bank investiert, werden mit in einem Dominoeffekt in den Abgrund gezogen. Okay, das leuchtet noch einigermaßen ein. Aber das ist quasi so eine passive Erklärung, als ob die Banken hier nur Opfer sind, aber sie sind natürlich Akteure. Warum sind Banken systemrelevant? Natürlich, sie haben die höchste Machtposition in Wirtschaft und Gesellschaft und de facto setzen sie oft selbst die Regeln. Ja, und das darf man auch nicht vergessen. Und ein weiterer Aspekt ist sehr wichtig und wird auch nicht so oft beleuchtet. Banken vergeben eben nicht nur Kredite, sondern sie betreiben auch unser Zahlungssystem. Also wenn wir bezahlen über Girokonten, das läuft ja auch alles über die Banken. Das nehmen wir ganz selbstverständlich so hin, weil wir kennen es gar nicht anders. Und große Bankpleiten würden eben dieses Zahlungssystem beschädigen. Und auch deshalb sind große Banken tatsächlich systemrelevant, weil das Zahlungssystem ohne sie in großen Teilen zusammenbrechen würde. Und wir alle als Kontoinhaber, die wir bei großen Banken Girokonten unterhalten, wenn wir das denn tun, sind im Grunde in Geiselhaft genommen, dass diese Banken gerettet werden müssen, weil sie ja auch das Zahlungssystem mit einfachen Fluss der Gelder über Girokonten auch organisieren. Das darf man nicht vergessen. Und an dieser Stelle möchte ich mal einen kleinen Exkurs in die Geschichte machen, denn das war nicht immer so. Und im 17. Jahrhundert, da war Holland das große Weltreich, bevor die Briten übernommen haben. Und das war noch so zu Anfang dieser Zeit. Im Jahr 1609 wurde die Bank von Amsterdam gegründet, eine der ersten Banken überhaupt. Und wir sehen hier das Rathaus von Amsterdam zu jener Zeit in einem zeitgenössischen Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Da war alles noch ein bisschen kleiner dimensioniert, wie man sieht. Und noch nicht so auf Hochglanz und Glas und so weiter. Ja, und was war das Besondere an dieser Bank? Diese Bank war eine städtische Einrichtung. Der Stadtrat hat diese Bank geleitet und es wurden keine Kredite vergeben, sondern es wurde nur der Zahlungsverkehr gewährleistet. Das heißt, Händler konnten Überweisungen tätigen zu ihren Kunden, zu Partnern, zu Geschäftspartnern. Die Gewinne der Bank flossen in die Stadtkasse und das Ergebnis war, dass es in Holland zu dieser Zeit ein ganz verlässliches Zahlungssystem gab in öffentlicher Hand. Und in dieser Zeit prosperierte Holland und wurde eben zum Weltreich im 17. Jahrhundert tatsächlich. Und diesmal nur als kleines historisches Beispiel, dass es möglich ist, ein Zahlungssystem zu unterhalten, unabhängig von der Kreditvergabe. Das hat also über Jahrzehnte, fast das ganze 17. Jahrhundert hindurch, hat das sehr gut in Holland funktioniert. Weiß fast keiner mehr, muss es mir auch erst erlesen. Aber wie ich finde, ein sehr interessantes Beispiel. Einfach um das mal in Relation zu setzen, dass die Dinge nicht zwingend so sein müssen, wie sie heute sind. Es gibt auch andere Möglichkeiten, so etwas zu organisieren. Ja, das ist eine der Leitfragen über dem Abend heute. Warum sind Banken so mächtig heute? Und ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen natürlich für. Ich habe mal mehrere rausgesucht, die mir sehr wichtig erscheinen. Gleich an erster Stelle, der Finanzsektor hat sich mit einem personellen Schutzschild umgeben. Was damit gemeint ist, dass Leute für Banken arbeiten, die vorher in der Politik gearbeitet haben. Und dass dadurch zwischen Politik und Privatwirtschaft ein Filz entstanden ist, der eine Grauzone, die man teilweise auch als Korruption bezeichnen könnte. Es ist eine große Grauzone und die dazu führt, dass Gesetze eben nicht beschlossen werden, die wirklich wehtun, die wirklich etwas verändern würden. Das hat mit dem Personal zu tun, das die Banken rekrutieren. Und viele wissen das auch. Ich möchte noch mal einige Beispiele nennen, einige Personen in den Fokus rücken, an denen man das vielleicht ein wenig illustrieren kann. Mario Draghi, recht bekannt, der Chef der EZB. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn ich solche Personen mir näher anschaue, auch als ich für mein Buch jetzt recherchiert habe, lege ich immer sehr viel Wert darauf, mir die Biografien der Leute anzugucken. Wo kommen die her? Wie sind ihre Lebensstationen? Weil man daran einfach sehr viel ablesen kann. Und wir sehen hier, Mario Draghi ist ein Ökonom, hat auch an der Universität gelehrt, Ökonomie in Italien, und hat für die Weltbank in den 80er Jahren gearbeitet, dann zum Finanzministerium. Dann der Wechsel zu Goldman Sachs, zu dieser großen Bank, die sehr viele Politiker oder Ex-Politiker beschäftigt. Und dann von Goldman Sachs zurück zur Leitung der italienischen Zentralbank und seit 2011 leitet er nun die EZB. Und das ist natürlich eine ganz heikle Verquickung. Das heißt, hier ist ein Mann aus dem Zentrum des Weltfinanzwesens, der sowohl Weltbank ist in Washington, der in Amerika gearbeitet hat, der in Italien das Finanzwesen die ganzen 90er Jahre hindurch mitorganisiert hat, dann zu einer der größten privaten Investmentbanken wechselt, dann wieder die italienische Zentralbank, eine öffentliche Bank, wobei in Italien ist sie teilweise auch privat organisiert, übernimmt und dann zur EZB. Und er ist auch Mitglied der sogenannten Group of 30, ich weiß nicht, ob die sehr bekannt ist. Das ist ein Bankenlobbyverband, in dem sehr namhafte Zentralbanker und auch private Banker sich treffen, regelmäßig und sich beraten. Und das ist, der Mario Draghi ist deshalb auch sehr in die Kritik geraten, weil das natürlich schon in gewisser Weise ein Unding ist, dass ein Banker, der im Interesse der Öffentlichkeit agieren soll, bei der EZB, sich hinter verschlossenen Türen mit privaten Bankiers trifft und sich austauscht, denn das sind ja die Leute, die er kontrollieren soll als EZB. Okay, schauen wir zum nächsten. Mark Carney, ich denke, der ist auch nicht so bekannt, der hat seine Karriere nun gleich bei Goldman Sachs begonnen, ist ein Kanadier, dann zur kanadischen Zentralbank, zum Finanzministerium, dann die Zentralbank geleitet in Kanada und seit 2013 leitet er die Bank of England. Das ist ja nur eine der größten und mächtigsten Zentralbanken der Welt. Aber ein Mann, der seine Karriere die ersten 13 Jahre bei einer großen Investmentbank begonnen hat. Auch wieder so eine Verflechtung, wo man nicht genau sagen kann, für wen arbeitet dieser Mann eigentlich? Wem fühlt er sich verpflichtet? Klaus Regling, ein Deutscher. Hier möchte ich mal kurz fragen in die Runde, wer von Ihnen kennt diesen Namen, wer weiß, wer Klaus Regling ist? Vielleicht mal kurz Handzeichen. Okay, es meldet sich niemand. Das finde ich interessant, weil Klaus Regling ist einer der mächtigsten Menschen in der Grauzone zwischen Politik und Finanzen in Europa. Und fast niemand kennt ihn. Und ich denke, das sagt etwas darüber aus, auf welchem Niveau wir in den Medien informiert werden über das Finanzsystem. Denn Klaus Regling ist wirklich eine ganz wichtige Person. Er hat eine typische Karriere gemacht, ähnlich wie Mario Draghi, nach dem Ökonomiestudium in Washington begonnen, hier beim IWF. Dann für den Bankenverband, also den Deutschen Bankenverband, gearbeitet, also in der Privatwirtschaft. Dann zum Finanzministerium, IWF, Finanzministerium und dann zu einem Hedgefonds 1999. Das war der Wechsel 98, 99, als Schröder drankam und Oskar Lafontaine Finanzminister wurde in Deutschland und versucht hat, einen etwas anderen Kurs zu fahren. Da hat Klaus Regling das Finanzministerium verlassen oder verlassen müssen. Aus dem Hedgefonds wieder zurück zur EU-Kommission, wo er die Abteilung für Finanzen geleitet hat, 2001 bis 2008, dann wieder zu einem Hedgefonds und seit 2010 leitet er den Euro-Rettungsschirm, den berühmten ESM, und entscheidet mit darüber, wie dieser Rettungsschirm an die Länder Südeuropas Geld gibt und unter welchen Bedingungen. Und das ist ein besonders krasser Fall, wie ich finde, für einen Menschen, bei dem man nun gar nicht mehr genau sagen kann, für wen der eigentlich arbeitet. Oder ob er tatsächlich für die Öffentlichkeit arbeitet, für den Staat oder für die Privatwirtschaft. Das ist völlig verschmolzen miteinander. Und ich denke, wenn man diesen Mann fragen würde, wem seine Loyalität gilt, würde er selbst ins Schwimmen kommen. Oder würde sagen, es gibt da gar keinen Widerspruch. Würde er wahrscheinlich sagen, das ist alles eins, es gibt ein gemeinsames Interesse. Was natürlich Unsinn ist. Es gibt privatwirtschaftliche Interessen und die stehen keineswegs, sind keineswegs konform mit den allgemeinen Interessen der Gesellschaft. Ja, schauen wir zum nächsten. Jörg Asmussen, der ist etwas bekannter, der war öfter mal in der Zeitung als Staatssekretär im Finanzministerium. Auch er hat eine interessante Karriere, hat einige Jahre lang für eine Lobbygruppe namens True Sale gearbeitet. Da ging es darum, Werbung zu machen für Kreditverbriefungen, dass die erlaubt werden, dass die gesetzlich erlaubt werden in Deutschland, was auch geschehen ist. Und Kreditverbriefungen sind einer der Gründe, warum die Finanzkrise so oder die Finanzwirtschaft so aufgeblasen worden ist, bis es dann zur Krise und zum Crash gekommen ist. Diese Kreditverbriefungen haben das befeuert, dieses Spiel. Und er ist der Mann, der im Sinne der Banken sich dafür eingesetzt hat, dass das in Deutschland gesetzlich zugelassen wird. Nachdem er das gemacht hat, ist er aufgestiegen sogar noch zur EZB, im Direktorium der EZB gearbeitet, 1-2 Jahre, und arbeitet heute für eine private Investmentbank. Eine sehr typische Karriere. Levin Holle ist im Grunde ein Mann, den man in gewisser Weise als Nachfolger von Asmussen im Finanzministerium bezeichnen kann. Er leitet heute die Abteilung für Finanzmarktpolitik. Also das Finanzministerium besteht aus etwa 10 Abteilungen. Er leitet eine davon und das ist eine sehr wichtige Abteilung. Und er hat vorher für 14 Jahre für die Boston Consulting Group gearbeitet. Das ist eine Unternehmensberatung, eine der weltweit größten Unternehmensberatungen, und hat maßgeblich auch dazu beigetragen, dass diese Kreditverbriefungen, die ich gerade erwähnte, zugelassen werden. Er hat die Lobbyarbeit dafür gemacht und arbeitet jetzt selbst für das Finanzministerium. Und ist interviewt worden von der Zeit im letzten Jahr und da hat er einige Dinge gesagt, die ich ganz interessant fand. Er hat gesagt, die Abteilung, die ich leite, also im Finanzministerium, ist für spannende Themen zuständig. Die Rolle der Banken in der Euro-Krise, die Regulierung der Finanzmärkte, die private Altersvorsorge und das Schuldenmanagement des Bundes. Ich fand es sehr reizvoll, in einem Ministerium an diesen Themen mitzuwirken. Und er sagt weiter, wir stellen fast nur Leute ein, die vorher im Privatsektor gearbeitet haben. Viele waren 3, 4, 5 Jahre bei einer großen Kanzlei oder einem Unternehmen und haben sich dann bewusst beim Staat beworben. Das wirft so ein bisschen ein Licht darauf, wie das heute eigentlich funktioniert bei uns im Finanzministerium. Es ist der Normalfall inzwischen, dass in dieser Abteilung, die nun wirklich für Regulierung zuständig ist, Leute eingestellt werden, die vorher für die Banken gearbeitet haben. Das ist gar nichts Besonderes, das ist eigentlich der Normalfall heute. Dann habe ich noch einen letzten, der ein bisschen aus dem Raster hier herausfällt, der aber auch sehr interessant ist. Das ist der Lars-Hendrik Röller. Das ist der wirtschaftliche Chefberater unserer Bundeskanzlerin. Der leitet also im Kanzleramt die Abteilung für Finanzen und bereitet zum Beispiel die G8-Treffen vor für die Kanzlerin als Sherpa. Er ist auch ein Ökonom, der an der Universität Ökonomie gelehrt hat, dann einige Jahre für die EU-Kommission gearbeitet hat, bevor er Berater von Merkel wurde. Und er hat nun nicht für eine Bank gearbeitet, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber er kommt aus einer interessanten Familie, denn sein Vater war von 85 bis 93 der Chef der Dresdner Bank, also einer der größten Banken Deutschlands. Und gut, diesem Mann kann man jetzt nicht Korruption oder Mauschelei oder irgendwas Ähnliches vorwerfen, aber man sieht an ihm sehr schön, dass es eben doch oftmals eine kleine gesellschaftliche Schicht in unserem Land gibt und auch in anderen Ländern, aus der diese Leute rekrutiert werden. Also wenn der Chef einer der größten Banken und dessen Sohn wird 20 Jahre später zum Chefberater der Bundeskanzlerin, das ist schon bemerkenswert und das ist relativ unbekannt. Man liest davon sehr selten in der Zeitung. Übrigens, kleine Anekdote, Der Bruder von Lars Hendrik Röller, das ist der Ulf Röller, der ist ZDF-Korrespondent in Washington. Man sieht ihn immer in Schaltungen vom Weißen Haus, wenn er uns erklärt, wie die US-Politik zu deuten ist. Das ist alles eine Familie. Ja, also das zum Thema personeller Schutzschild, das ein wesentlicher Grund dafür ist, warum die Banken heute so wenig angreifbar sind. Ein zweiter Grund, der ist eher banal. Banken entscheiden nun mal schlicht, wer Geld erhält und wer nicht. Das ist natürlich konkrete Macht. Wenn sie entscheiden können, welche Branche, welches Unternehmen bekommt einen großen Kredit und welche nicht, das ist der direkte Ausdruck von Macht natürlich. Ein weiterer Grund, den ich auch sehr wichtig finde und auf den ich ein bisschen mehr den Schwerpunkt legen möchte, das ist die Tatsache, dass Banken eben nicht nur Geld verleihen, sondern es selbst erzeugen. Darum geht es im Wesentlichen in meinem Buch. Und nach herkömmlicher Sicht ist es ja ein bisschen anders. Man denkt ja immer, Banken sind Geldvermittler. Also hier mal mit ein paar einfachen Bildern dargestellt, der Sparer bringt sein Geld zur Bank und die Bank gibt dieses Geld an Leute, die es für Unternehmen brauchen. So haben wir es ja alle mehr oder weniger gelernt oder glauben es zu wissen. Das ist aber falsch, denn Banken sind Geldschöpfer und erzeugen Geld. Ich habe jetzt hier mal diese Analogie, das habe ich im Buch auch gemacht, diese Wasseranalogie, wenn wir uns vorstellen, dass Geld Wasser ist, dann ist die Gießkanne quasi die Macht zu verteilen, wo kommt das Geld hin, welche Pflanze wird gegossen und die Wasserpumpe ist aber die Quelle. Und die Banken haben eben beides. Ja? Die Banken haben die Pumpe und die Kanne, sie erzeugen es und sie verteilen es und das ist diese enorme Machtfülle, die in ihnen liegt. Ja, dass Banken Geld schöpfen, das ist für Experten schon längere Zeit bekannt. In der Öffentlichkeit spricht es sich langsam herum. Von Ihnen hat es vielleicht auch schon der ein oder andere gehört. Inzwischen äußern sich auch die Zentralbanken dazu, zum Beispiel unsere Bundesbank. Die gibt so ein kleines Buch für Schulen heraus, wo erklärt wird, wie das Geldsystem funktioniert. Und seit einigen Jahren steht dort tatsächlich drin, man kann es jetzt auch im Internet nachlesen, dass bei einer Kreditvergabe durch eine Bank immer zusätzliches Buchgeld geschaffen wird und, jetzt Zitat Bundesbank, die verbreitete Vorstellung, dass eine Bank auch altes, schon früher geschöpftes Buchgeld, also Spareinlagen etc. weiterreichen kann, wodurch die Geldmenge nicht erhöht wird, trifft nicht zu. Für eine Kreditvergabe ist eine Bank nicht darauf angewiesen, dass ihr zuvor Spareinlagen zugeflossen sind. Das wird jetzt so in so einem kleinen Absatz in so einem Schülerlehrbuch mal eben eingeräumt. Da hängt natürlich ganz viel dran. Das ist natürlich ein Riesenthema. Auch die britische Zentralbank hat sich ganz ähnlich geäußert im Jahr 2014, Bank of England. Ich habe das hier mal übersetzt, die entsprechende Passage. In der modernen Wirtschaft existiert das meiste Geld in Form von Einlagen auf Konten. Doch oft wird falsch verstanden, wie diese entstehen. Grundsätzlich werden sie geschaffen, indem private Banken Kredite vergeben. Immer wenn eine Bank einen Kredit vergibt, erzeugt sie eine Geldanlage auf dem Konto und schafft damit neues Geld. Hier ist die entsprechende Originalquelle der Bank of England. Das ist der Essay, in dem das zu lesen war. Und da steht auch ein schöner Abschnitt. Ich habe es hier unten mal rausgenommen und mal übersetzt. Die Wirklichkeit der Geldschöpfung unterscheidet sich von der Erklärung in einigen Wirtschaftslehrbüchern. Das ist ein ganz wichtiger Satz und der ist da sehr klein und unscheinbar. Das ist im Grunde der eigentliche Knaller, will ich mal lax formulieren. Also wenn wir uns angucken, wie Studenten, die heute oder bis vor wenigen Jahren VWL, BWL studiert haben, das Geldsystem studieren, die lernen das tatsächlich falsch an der Uni, wie Geld entsteht. Und die Bank of England räumt es hier ein, in diesem kleinen lapidaren Satz, wo aber ganz viel dranhängt. Mein Kollege Norbert Hering, der für das Handelsblatt arbeitet, der ist an diesem Thema schon länger dran, hat kürzlich auch einen Artikel geschrieben, wo er auch mit den Autoren korrespondiert hat, von den Lehrbüchern, die an den Unis verwendet werden. Und einige räumen jetzt ein, dass sie jetzt in Nachauflagen dieser Lehrbücher diese Passagen jetzt ändern und jetzt in Zukunft also richtig schreiben, wie Geld entsteht. Also das klingt witzig, man möchte schmunzeln, aber es ist eigentlich ganz dramatisch, wenn man sich vorstellt, wie viele Leute, wie viele Generationen von Ökonomen etwas falsch gelehrt haben, die heute aber in den entscheidenden Stellen sitzen und Entscheidungen treffen und nicht wissen, die Grundlagen nicht kennen. Nur am Rande bemerkt, dieses Wissen war schon mal weiter. In den 20er, 30er Jahren war also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, der Stand der Wissenschaft und das wurde dann wieder ein bisschen unter den Teppich gekehrt und es kam eine neue ökonomische Mode, die das verdrängt hat. Also wir waren da schon mal weiter, die Wissenschaft, die Finanzwissenschaftler waren auch schon mal weiter. Ja, und das Ganze passiert jetzt im Moment, dieser Update-Prozess, will ich mal sagen. Wir sehen hier einen Bericht der Deutschen Bundesbank, die gibt immer monatlich Berichte raus. Das ist hier der Monatsbericht vom April diesen Jahres. wo die Bundesbank jetzt erstmals in einem längeren Essay, 20 Seiten, darlegt, wie der Geldschöpfungsprozess funktioniert. Bisher hat sie es eben in diesem Buch für Schüler gemacht, was ja schon mal nett ist, aber man sollte ja auch für die Fachleute, für die Ökonomen das auch mal darlegen und nicht das Schülerbuch lesen die ja nicht. Und das ist tatsächlich erst jetzt geschehen, jetzt in diesem Jahr. Längerer Essay. Und Norbert Hering, den ich gerade erwähnte, guter Journalist vom Handelsblatt, hat jetzt Ende Juli einen Artikel verfasst, wo er darauf eingeht, diese Kontroverse um die Geldschöpfung. Also nur um Ihnen zu zeigen, dieser Diskussionsprozess läuft jetzt gerade im Moment. Ja, die Geldschöpfung der Banken. Es gibt eben diesen Unterschied zwischen dem Geld, was Banken erzeugen, wenn sie einen Kredit vergeben, und dem Geld, was die Zentralbank erzeugt. Zum Beispiel das Bargeld ist ja nicht von Banken erzeugt, sondern ist ja gedruckt von der EZB. Und der wesentliche Unterschied ist, dass das Geld, was die Banken erzeugen, kein gesetzliches Zahlungsmittel ist, das ist ganz wichtig, sondern nur ein Anspruch auf Bargeld. Das heißt, wenn Sie einen Kredit aufnehmen und die Bank schreibt Ihnen, jetzt sagen wir mal 10.000 Euro als Kreditgut, dann ist diese 10.000 Euro sind ein Anspruch für Sie, der Sie berechtigt, 10.000 Euro in bar abzuheben. Was natürlich die wenigsten machen. Denn wir haben heute einen Giralgeldprozess, man braucht Bargeld nur in kleinen Mengen. Das heißt, der Anspruch wird oft nicht eingelöst. Und genau deshalb haben Banken diese Freiheit. Wenn alles nur über Bargeld funktionieren würde, wäre das nicht möglich, diese Geldschöpfung. Die funktioniert nur, weil wir so viel mit Giralgeld unterwegs sind und so viel unbar quasi bezahlen, was ja auch praktisch ist. Ja, ich will ja jetzt nicht zurück zum Bargeld, dass jetzt alles mit Bargeld gemacht werden soll, nur um Ihnen zu erklären, woher diese Möglichkeit kommt für die Banken. Können wir auch gerne nachher nochmal diskutieren, wenn da noch Fragen zu sein sollten. Das geht jetzt natürlich ein bisschen schnell für diejenigen, die das vielleicht zum ersten Mal hören. Das ist mir auch klar. Ja, und das Besondere ist eben, dass das Geld auf dem Girokonto, anders als das Bargeld, zur Bilanz der Bank gehört. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, ist das Geld weg. Gibt es natürlich den Einlagensicherungsfonds, von dem immer wieder viel geredet wird. Dieser Einlagensicherungsfonds ist auch gut und schön, aber wenn mehrere große Banken pleite gehen, dann ist der leer. So groß ist der Fonds nicht. Der kann nur die Pleite einer kleineren oder mittelgroßen Bank abfangen. Wenn jetzt mehrere große Banken pleite gehen, dann ist das Geld weg. Und das ist natürlich schon ein Ding, denn das ist den Leuten ja nicht klar. Wenn Sie sich vorstellen, Sie zahlen Geld bei einer Bank ein, haben Sie ja das Gefühl, es ist dort sicher. Und um das nochmal zu veranschaulichen, wenn Sie Wertpapiere kaufen, eine Bank beauftragen, für Sie Wertpapiere zu kaufen, Aktien, was auch immer, dann sind die nicht in der Bilanz der Bank. Die verwahrt die Bank für Sie. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, haben Sie die Wertpapiere immer noch. Beim Giralgeld ist es anders. Und das ist eigentlich eine rechtliche Grauzone. Das ist rechtlich eigentlich nicht okay. Bis sowas aber vor Gerichten mal verhandelt wird, muss erst dieser Bewusstseinsprozess entstehen, dass den Leuten klar wird, dass es so ist. Also das wird noch ein paar Jahre dauern. Bargeld macht eben nur einen kleinen Bruchteil aus, also um das mal zu veranschaulichen, wir haben in der Eurozone etwa weniger als 20% des umlaufenden Geldes ist Bargeld. Ja, also mit umlaufendem Geld ist das Geld auf Girokonten gemeint. Und das bedeutet eben, wenn jetzt ganz viele Leute zum Geldautomaten rennen, hier ist ein Bild, Griechenland, die Alpha Bank, ja, da gab es Probleme. Und die Leute, das war jetzt 2015, die Leute sind hin und wollten sich ihr Geld in bar holen, weil sie nicht der Bank vertraut haben, dass sie es noch lange macht. Und das nennt man eben Bankrun, der Begriff ist recht bekannt. Und die Leute holen sich ihr Bargeld und die Bank kollabiert oder sie wird gestützt von anderen. Und diese Gefahr ist für Banken natürlich ganz gefährlich. Also wenn jetzt, das war ja auch der Grund, warum in der Finanzkrise 2008 Angela Merkel und Peer Steinbrück sich vor die Kameras gestellt haben und gesagt haben, ihre Spareinlagen sind sicher, Sie werden sich vielleicht noch erinnern, um so einen Bankrun vorzubeugen. Wenn jetzt ein paar 10.000 Menschen sich auf den Weg machen und am selben Tag ein paar tausend Euro jeweils abräumen, dann ist jede Bank mehr oder weniger schnell erledigt. Und das liegt eben auch an diesem Prozess, dass Banken Geld schöpfen können. Dadurch ist das überhaupt erst ermöglicht und dieses Risiko mit eingebaut. Ja, jetzt wird immer wieder diskutiert, Abschaffung des Bargelds, einige warnen davor, einige sagen, das wird betrieben von der Finanzindustrie. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, wenn wir kein Bargeld mehr haben, dann leben wir in totaler Abhängigkeit vom Bankensektor, denn wir können eben nicht mehr raus, wir können nicht zum Geldautomaten und uns das Versichern des Geldes, sondern wir sind völlig im System eingebaut, können nicht entfliehen und sind mehr oder weniger in Zwangshaftung genommen. Und deshalb ist das eine sehr bedrohliche Entwicklung. Ich verfolge das jetzt auch seit 2-3 Jahren. Und es gibt diese Bemühungen nicht allein von den Banken, auch besonders von den Kreditkartenunternehmen, die ja davon verdienen, dass wir nur noch unbar bezahlen, weil sie dann auf jede kleine Transaktion Gebühren abrechnen können. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. In einigen Ländern wird das schon vorangetrieben. Indien war jetzt das jüngste Beispiel, wo sie versucht haben, das einzuführen. Also da sollten alle sehr wachsam sein. Und das, was ich eben schon kurz erwähnte, die rechtliche Grundlage, das ist eigentlich eines der allerspannendsten Themen bei diesem Aspekt. Denn die Geldschöpfung der Banken, die findet in einer Grauzone statt, man kann sagen, ohne Gesetz. Die Bundesbank sagt dazu, es gibt keine direkt rechtliche Regelung. Die Möglichkeit zur Buchgeldschöpfung durch Banken wird vom deutschen Recht vorausgesetzt. Hier ist das Original, die Webseite der Bundesbank, wo diese Passage steht. Ich habe das mal markiert. Das ist, würde ich sagen, eine Beschönigung. Die Möglichkeit der Buchgeldschöpfung wird vom deutschen Recht nicht vorausgesetzt. Sie kommt im deutschen Recht gar nicht vor. Das muss erstmal einigen Leuten klar werden, auch einigen Politikern klar werden, dass das im Grunde, das ist eine völlige Grauzone und ist es einfach vielen Menschen nicht bewusst. Kleiner Exkurs, ich habe im letzten Jahr eine Umfrage gemacht im Finanzausschuss des Bundestages. Da sitzen ungefähr 30 Abgeordnete der verschiedenen Parteien. Und habe die alle jeweils einzeln angefragt, wie sie zum Thema Geldschöpfung stehen, was sie dazu denken und so weiter. Mehrere Fragen gestellt. Und es war sehr schwierig, Antworten zu bekommen. Die SPD hat überhaupt nicht geantwortet, da hat überhaupt kein Abgeordneter geantwortet. Ich habe dann nochmal mit der Ausschussvorsitzenden gesprochen, die also auch von der SPD ist, nette Frau. Aber es war kein Statement zu erhalten. Es hat am Ende mir nur ein Politiker von der Linkspartei und eine von der CDU hat mir geantwortet, von den über 30, die anderen haben komplett geschwiegen, haben nichts gesagt, wo man sich dann schon fragen muss, wie hoch ist eigentlich der Bildungsstand bei dem Thema unter den Abgeordneten. Denn von den Antworten, die man dann bekommen hat, hat man auch gemerkt, dass einiges nicht so richtig bekannt gewesen ist. Wir kommen auf das Thema Bundestag nachher auch nochmal. Aber auch eine sehr wichtige Sache, wie ich finde, denn der Finanzausschuss ist natürlich die Instanz in einer Demokratie, die genau dafür zuständig ist, diese Dinge zu regeln und zu diskutieren im Bundestag. Ja, das nehmen natürlich nicht alle Menschen so hin. Es gibt auch Reformideen, es gibt auch Widerstand gegen diese Möglichkeit der privaten Geldschöpfung. Es gibt Bürgerinitiativen, zum Beispiel ein Begriff ist die sogenannte Vollgeldreform, vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Das sind Leute, die sagen, Geldschöpfung gehört in öffentliche Hand. Also nur eine Zentralbank soll Geld schöpfen, keine privaten Banken. Und besonders gut vorangekommen ist eine solche Bürgerinitiative in der Schweiz. Und die Schweiz ist ja bekannt dafür, für ihr Modell der direkten Demokratie. Und das heißt, finde ich sehr spannend, wenn in der Schweiz 100.000 Leute unterschreiben für ein politisches Vorhaben, und sie sammeln 100.000 Unterschriften innerhalb von, ich glaube, 18 Monaten, dann gibt es zwingend eine Volksabstimmung über dieses Vorhaben. Und genau das ist den Schweizern gelungen. Sie haben diese 100.000 Unterschriften im Dezember 2015 gesammelt für genau diese Sache, Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Und das heißt, dass jetzt demnächst in der Schweiz eine Volksabstimmung zu genau diesem Thema stattfinden wird. Und was daran so interessant ist, ist, dass die Schweiz ja noch ihre eigene Währung hat. Die hat ja den Schweizer Franken. Das heißt, die haben einen ganz anderen Spielraum als wir. Wenn wir bei uns so eine Umfrage machen würden, gesetzt den Fall, wir könnten eine Volksabstimmung machen, was bei uns ja rechtlich gar nicht gegeben ist, hätten wir immer noch das Problem, dass der Euro ja nicht nur bei uns gilt, sondern in allen Ländern der Eurozone. Wir sind viel unflexibler, viel schwieriger da rauszukommen. Aber die Schweiz hat eine reale Chance zu testen, wenn denn diese Volksabstimmung erfolgreich sein sollte, was ich nicht weiß, wie so eine Alternative aussehen kann. Deswegen kann ich nur allen empfehlen, da aufmerksam zu sein, was da in der Schweiz demnächst passiert und diese Volksabstimmung aufmerksam zu begleiten. Ja, ich habe das nochmal zusammengefasst, nochmal veranschaulicht. These von mir, alle Macht in der Gesellschaft läuft auf zwei Fragen hinaus. Wer darf das Geld erschaffen und wer entscheidet über seine Verwendung? Ist eine These, bisschen polemisch gesagt, aber ich denke doch, das kommt der Wahrheit schon recht nahe. Ja, jetzt komme ich zu einem anderen Aspekt, dem zweiten großen Thema des Abends, was ich mir rausgesucht habe, und das ist, hier sehen wir wieder Frankfurt, was ich vorhin schon erwähnt habe, das Geschäft mit den Staatsschulden, was ja auch eine sehr spannende Geschichte ist. Der Staat verschuldet sich bei privaten Banken, das ist auch bekannt. Wie lange passiert das schon? Seit 150 Jahren, das ist nicht so bekannt. Diese Art, wie heute der Staat sich verschuldet, da komme ich gleich noch im Detail drauf. Das ist wirklich der Prozess, in dem das passiert. Der ist seit ungefähr 150 Jahren nahezu unverändert. Kann man auch im Moment drüber nachdenken und kommt zum Ergebnis, ja, Moment mal, vor 150 Jahren, da hatten wir doch noch gar keine Demokratie in Deutschland, da gab es noch gar kein deutsches Reich, da war ja alles eine völlig andere Struktur, da hat man noch einen Kaiser. Aber das System, wie der Staat sich verschuldet hat, war genau gleich. Und das ist ja ein sehr wesentliches Prinzip. Also sollte man vielleicht einen Moment drüber nachdenken. Ja, wer organisiert das heute? Das ist die sogenannte Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Früher hieß das Bundesschuldenverwaltung. Das ist dann unter der Schröder-Regierung, hat das so einen modernen Namen bekommen. Die haben ja auch die Arbeitsämter in Arbeitsagentur umbenannt. Also Agentur war irgendwie so das Modewort zu der Zeit. Die organisieren die Verschuldung, sitzen in Frankfurt und suchen halt Investoren. Und das findet jede Woche statt. Das sind jetzt hier öffentliche Daten. Ich habe jetzt hier mal eine Liste, die herausgegeben wird von dieser Agentur. Sie sehen links die Spalte mit dem Datum. Das geht im Januar diesen Jahres los bis zum März. Es gibt auch aktuellere Listen. Und um das zu erklären, also die erste Zeile ist eine 10-jährige Bundesanleihe im Volumen von 5 Milliarden Euro. Da wurde also am 11. Januar wurden diese 5 Milliarden neue Schulden aufgenommen. Und ich habe die Liste hier mal aufgeführt, um Ihnen zu zeigen, dass es ein stetiger Prozess ist. Das findet jede Woche statt. Jede Woche werden mehrere Milliarden neue Schulden aufgenommen. Das ist quasi Alltag, das ist Routine. Ja, von wem kommt jetzt dieses Geld? Wer verleiht das? Das sind 36 Banken im Moment, 36 Banken. Und die sind zusammengefasst in einer sogenannten Bietergruppe Bundesemissionen. Da kann also auch nicht jeder rein. Und das ist im Grunde dieses, man kann fast schon sagen, das Kartell, das die Staatsverschuldung organisiert. Und dieses Prinzip, dass Banken in einer festen Gruppe zusammengefasst sind und dem Staat gemeinsam Geld leihen, das ist das Prinzip, was es in Preußen schon gegeben hat vor 150 Jahren und was seitdem nahezu unverändert abläuft. Wir finden hier unter diesen Banken, Sie werden es bemerkt haben, wieder einige der Banken von vorhin, die sogenannten systemrelevanten Banken. Das sind interessanterweise eben auch die Banken, von denen der Staat also direkt abhängig ist. Ja, ich habe jetzt mal die 10 Chefs der wichtigsten Geldleiher Deutschlands hier mal ins Bild gesetzt, einfach damit das nicht so abstrakt ist, nur so eine Liste und ein Name. Nomura ist ein große japanische Bank, BNP Paribas, Franzose, hier der Chef der Commerzbank, Citigroup, eine der allergrößten Banken der Welt, HSBC aus England, Goldman Sachs, er hat gute Laune. Und ja, das sind halt die Leute, die Deutschland das Geld leihen aktuell. 86% der deutschen Staatsschulden werden im Ausland gehalten. Das ist ganz interessant, das ist in anderen Ländern nämlich anders. In den USA ist der Wert ungefähr halb so hoch, in England ist es auch sehr viel niedriger, in Japan sind nur 10% der Staatsschulden im Ausland. Das heißt für uns, wir sind extrem abhängig von internationalen reichen Leuten, um es mal ganz platt zu sagen. Und in Japan eben nicht. In Japan sind die Leute, die dem Staat Geld leihen, zum großen Teil Einheimische. Das heißt, sie haben einen anderen Verhandlungsspielraum. Ja, wer bekommt jetzt eigentlich die Zinsen? Also konkret, wir haben jetzt gesehen, es sind Banken, aber diese Banken kaufen diese Staatsanleihen nicht alle auf eigene Rechnung, sondern zum großen Teil im Auftrag von reichen Leuten, die investieren oder von Versicherungen und so weiter. Und das, ich dachte, das ist ja mal eine ganz interessante Frage, herauszufinden, wer denn diese Zinsen eigentlich erhält. Und habe mich dazu auch ans Finanzministerium gewandt in dieser Frage. Wenig überraschend, keine großen Auskünfte erhalten. Das Finanzministerium teilt mit. Insofern kennen nur die Depotbanken die in- und ausländischen Besitzer von Bundeswertpapieren. Diese Informationen stehen dem Bund nicht zur Verfügung. Das war also eine Mitteilung vom Sprecher mir gegenüber. Ich habe dann nachgefragt, okay, warum kann man diese Informationen nicht gewinnen von den Banken? Hat mir jetzt spontan nicht eingeleuchtet. Die Banken wissen ja, wer die Papiere gekauft hat, das kann man ja herausfinden. Aber da hat sich das Finanzministerium überhaupt nicht darauf eingelassen, auf die Debatte. Sie haben sich quasi verschanzt dahinter, dass sie diese Informationen eben nicht haben und auch nicht bekommen könnten. Und offenbar wird diese Frage auch nicht besonders oft gestellt. Ja, welche Rolle spielt dabei jetzt der Bundestag? Tatsächlich ist die Organisation der Staatsverschuldung auch, wird auch im Bundestag diskutiert. Es gibt dazu ein eigenes Gremium, das allerdings einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. Und das ist ganz ähnlich zu dem parlamentarischen Gremium, das die Geheimdienste kontrolliert. Das sind zwei Gremien, die sind sehr klein, die haben jeweils 10 Mitglieder und unterliegen beide der Geheimhaltungspflicht. Das ist bei anderen Gremien nicht in dem Maße der Fall, woran man schon sieht, wie wichtig diese Dinge sind. Und wenn man darüber nachdenkt, welche Rolle der Bundestag tatsächlich spielt, dann kommt man zum Ergebnis, oder wenn man sich das wirklich mal genau anschaut, wie das abläuft, dann kommt man schon, oder ich komme dann schon zu der Einschätzung, dass ich sagen muss, dass das im großen Maße formalisiert ist, der Prozess, und nicht wirklich diskutiert wird, nicht in Frage gestellt wird, es werden keine Alternativen besprochen, das wird einfach quasi immer wieder in einem fortlaufenden Prozess abgenickt, deswegen auch hier das Foto, wo alle ihre Hand heben, das war für mich so ein Sinnbild dafür. Das ist die Liste dieses Gremiums, das hatte ich jetzt eben vergessen zu sagen, das vom Bundesfinanzministerium über alle Fragen des Schuldenwesens unterrichtet wird. Das zeigt also schon, wer hier am Ruder sitzt und wer zuhören darf. Also das Gremium wird unterrichtet, hat aber jetzt keine Möglichkeiten, irgendwie aktiv groß was zu unternehmen. Ganz ähnlich zum Gremium für die Geheimdienste, die werden auch nur unterrichtet und können auch nicht groß recherchieren. Das sind die 10 Politiker, die in dem Gremium sitzen. Aktuell ist also sogar eine Politikerin der Linken auch dabei und einer von den Grünen, und den Rest teilt sich die Große Koalition auf. Ja, die Gesamtverschuldung des Bundes beträgt im Moment etwa 1.100 Milliarden Euro. Das ist das, was sich über die Jahre so aufgebaut hat. Ist jetzt nur der Bund, ohne Länder und Kommunen. Was heißt das jetzt für den Steuerzahler? Das heißt in diesem Jahr, dass ca. 20 Milliarden Euro für Zinsen aus dem Haushalt ausgegeben werden. Und das ist tatsächlich der viertgrößte Posten. Also noch vor Bildung, vor Forschung und Gesundheit. Hier ist nochmal das Diagramm vom Finanzministerium. Sie sehen hier der Haushalt 2017, der größte Posten Soziales, ja, dann Verteidigung. Und dann das vierte, das hellblaue, 20 Milliarden, das sind die Zinsen. Ja, also es ist interessant, dass niemand groß darüber redet. Das ist ein sehr großer Posten. Und um das mal in Relation zu setzen, was sind 20 Milliarden aufs Jahr bezogen? Also für BAföG wird in diesem Jahr 2,5 Milliarden ausgegeben und für Hartz IV etwa 21 Milliarden. Das heißt, etwa gleich viel wird für Hartz IV und für Zinsen ausgegeben. Und wenn man dann gegenüberstellt, wie transparent sich die Leute, wie nackig sich die Leute machen müssen, die Hartz IV bekommen, und dass wir gar nichts über die Leute wissen, die die Zinsen bekommen, das ist schon eine spannende Diskrepanz. Jetzt stellt sich die Frage, könnte die Zentralbank auch selbst direkt Geld für den Staat erzeugen? Und die Antwort lautet ja, aber es ist verboten. Laut Vertrag von Lissabon, Artikel 123, ich habe den hier nochmal rausgesucht, da steht das in schönem Juristendeutsch, dass die Zentralbank dem Staat und öffentlichen Institutionen kein Geld leihen darf, kein Geld zur Verfügung stellen darf. Warum? Die Bundesbank sagt zur Begründung, dass eine Staatsfinanzierung über die Notenbank auf längere Sicht zu einer höheren Inflation führen würde, und verweist auf historische Erfahrungen Deutschland und viele andere Länder. Also man denkt dann an die Inflation in Deutschland 1923 und so weiter. Das ist eine sehr pauschale Begründung, die auch nicht näher im Detail ausgeführt wird. Es wird quasi an so ein Gefühl appelliert. Wir hatten ja schon mal eine große Inflation, der Staat war unvorsichtig mit Geld. Klar, wenn der Staat sich selber Geld drucken kann, das ist gefährlich. Also das ist so ein emotionales Ding, was viele so nachvollziehen können. Aber wenn man sich das im Detail mal anschaut, ich habe in meinem Buch mal die Argumentation wirklich im Detail durchdacht, sieht das schon nicht mehr so klar aus. Hier nochmal die Originalquelle der Bundesbank, wo Sie diese Begründung einsehen. Also an dieser Stelle auch mal eine kleine Lanze für die Bundesbank brechen, was sie tatsächlich macht. Sie informiert transparent, wenn Sie auf die Webseite der Bundesbank gehen, wenn Sie als normaler Bürger, gar nicht als Journalist, der Bundesbank eine E-Mail schicken mit einer Frage, bekommen Sie eine kompetente Antwort. Das machen die tatsächlich. Die haben einen gewissen, die sehen es als ihre Aufgabe, auch tatsächlich die Öffentlichkeit zu informieren, im Unterschied zu vielen privaten Banken, wo überhaupt nicht wenn man nicht informiert wird, also am Rande. An dieser Stelle, ich komme jetzt schon zum Ende, ein Exkurs in die Vergangenheit zum Thema, können Banken oder kann der Staat sich Geld selbst drucken oder kann eine öffentliche Bank Geld für den Staat zur Verfügung stellen? Und da habe ich in meinen Recherchen ein schönes, interessantes, historisches Beispiel gefunden, das ist der sogenannte Greenback in den USA im Jahr 1862, ich habe den hier mal mit abgedruckt. Der Greenback, das ist also, wird ja heute noch als Synonym für den Dollar verwendet. Der Name rührt daher, Sie sehen das, dass die Rückseite dieses Geldscheins damals in grüner Farbe bedruckt worden war, daher der Name Greenback. Und das war staatliches Papiergeld. Und zu der Zeit gab es Papiergeld in vielen Ländern, auch in den USA, aber das war privates Papiergeld. Das heißt, damals haben Banken sich ihr eigenes Geld gedruckt. Das war ganz normal. Und 1862, einige werden es wissen, das war die Zeit des Bürgerkrieges in den USA. Die Nordstaaten haben gegen die Südstaaten gekämpft. Das war ein ganz großer, über mehrere Jahre währender Krieg mit 500.000 Toten. Einer der Hintergründe, also wir lernen in der Schule immer, dass es bei diesem Krieg darum ging, dass die Südstaaten die Sklaverei hatten und die Nordstaaten waren gegen die Sklaverei und aus diesen hochmoralischen Gründen hat man diesen Krieg geführt. Das ist jetzt die eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass die Südstaaten bei den Banken der Nordstaaten verschuldet waren und die Südstaaten wollten sich abspalten. Das heißt, die Banken in den Nordstaaten hätten ihre Gelder nicht zurückbekommen. Das war ein wesentlicher Grund für den Bürgerkrieg. Und die Nordstaaten hatten allerdings hatten echte Schwierigkeiten, diesen Krieg zu finanzieren. Kriege scheitern ja meistens an der Finanzierung und gar nicht mal an irgendwas anderem. Und es war also kein Geld mehr da. Der normale Weg, wenn sie kein Geld im Haushalt haben, für was auch immer, also gerade auch zur Kriegsfinanzierung, weil das ja so akut ist, ist der normale Weg, sie besorgen sich Geld von reichen Leuten im Ausland, wenn sie selber keins mehr haben. Sie verschulden sich, so wie unser Staat sich heute auch verschuldet. Aber es gibt eben auch den anderen Weg und ein Abgeordneter damals hat diesen Weg gekannt, wusste, wie das Geldsystem funktioniert und damals war Präsident Lincoln an der Regierung und er hat seinem Präsidenten das vorgeschlagen und hat erklärt, der Abgeordnete mit dem Namen Elbridge Spaulding. Ich lese diese Passage mal vor, das ist aus einer Rede vor dem Kongress von 1862, weil das viel aussagt. Durch langanhaltende Praxis sind Gold und Silber überall in der Welt zum gesetzlichen Zahlungsmittel geworden. Der wirkliche eigene Wert dieser Metalle ist nicht so groß wie derjenige, der ihm von Regierungen zugemessen wird. Ohne den Stempel der Regierung wären Gold und Silber einfache Waren. Jedes andere Metall oder Ding, dem von Regierungen ein Wert zugemessen wird, könnte genauso gut wie Gold und Silber im Handel verwendet werden, auch wenn es weniger eigenen Wert besäße. Warum geht die Regierung dann zur Wall Street oder irgendeiner anderen Straße, ironisch gemeint, und bettelt um Geld? Im Bewusstsein der Macht des Geldes und der Neigung von Männern, diese zum eigenen Vorteil zu gebrauchen, bin ich nicht bereit zu akzeptieren, dass diese Regierung mit all ihrer Kraft und ihren Fähigkeiten in der Hand einer Klasse von Bankern oder Geldverleihern sein sollte, wie respektabel und patriotisch sie auch sein mögen. Und das war jetzt keine Fantasie oder kein abseitiger Vorschlag, sondern das wurde Gesetz und der Greenback wurde eingeführt und hat über mehrere Jahre sehr gut funktioniert in den USA. Die Nordstaaten haben mit Hilfe des Greenbacks den Krieg gewonnen gegen die Südstaaten. Ganz spannende Etappe, in meinem Buch habe ich ein extra Kapitel dazu. Es lohnt sich wirklich, sich damit zu befassen, mit diesem Thema, denn man sieht, es gibt natürlich die Gefahr, dass, wenn ein Staat sich selbst ermächtigt oder wenn eine öffentliche Zentralbank dem Staat Geld leiht, dass sie zu viel Geld druckt und dass es zu einer Inflation kommt. Das ist sicher richtig, aber ich gehe noch mal eine Folie zurück. Der Greenback hatte eine Ausgabebeschränkung und dadurch war er stabil. Ich habe das hier orange hervorgehoben. Ausgabebeschränkung, die war im Gesetz festgelegt. Also wie viel gedruckt werden durfte, war gesetzlich festgelegt. Wobei man also aus heutigem Wissen sagen muss, eine starre Grenze macht keinen Sinn. Man muss das schon der wirtschaftlichen Entwicklung anpassen. Aber der Punkt ist, dass durch eine Ausgabebeschränkung sichergestellt wird, dass das Geld stabil ist. Das mal als kleiner historischer Exkurs. Wie gesagt, nach unserem heutigen Recht, EU-Verfassung, Vertrag von Lissabon, ist das verboten. Wir dürfen es nicht. Ob es praktisch sinnvoll wäre, ist eine ganz andere Frage. Im heutigen System ist nun eben die Konsequenz, dass der Staat eben in Abhängigkeit bleibt von privaten Banken und deren Geldgebern und es eben keinen Ausweg gibt, wie den gerade beschriebenen. Und daraus folgere ich, und ich denke, das kann man auch einigermaßen objektiv folgern, dass die gewählte Regierung eines Schuldnerlandes eben politisch nicht souverän ist, da sie finanziell abhängig ist von den Gläubigern. Und die Gläubiger können eine unerwünschte Politik dann eben abwählen, indem sie sagen, wir geben euch kein Geld mehr. Das haben wir in Griechenland sehr deutlich gesehen und in anderen südeuropäischen Ländern. Und zum Letzten könnte man zusammenfassen, so habe ich es formuliert, unter den Zwängen der wachsenden Verschuldung gegenüber einer kleinen, wohlhabenden Schicht ist eine Regierung nicht demokratisch kontrollierbar, weil ganz einfach die Macht am Ende immer bei den Gläubigern liegt. So simpel kann man es eigentlich sagen und das ist ein großes Problem. Gerade wenn wir über Demokratie reden und darüber, dass die Demokratie in Gefahr ist und was man machen kann, um sie zu sichern, denke ich, oder um sie zu erlangen, denke ich, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Und an dieser Stelle möchte ich es mal belassen. Das wären sonst vielleicht auch einfach zu viele Fakten für einen Abend. Aber auf alle Fälle danke ich Ihnen schon mal fürs Zuhören bis hierhin und freue mich, gerne auf Fragen von Ihnen und auf eine Diskussion. Herzlichen Dank erstmal.